Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Estlands Hauptstadt an der Ostsee wirkt mit ihren Gassen und Kaufmannshäusern auf schönste mittelalterlich. Dabei ist sie ein Kreativcampus. Hier wurde Skype erfunden und unter Holzgiebeln kommen Designer, Künstler und Nerds stetig auf eigensinnige Ideen. Tallinn. Ein Text von Vanessa Oelker aus dem September von Geo Saison. Es liest Katharina Zingerle.
Wahrscheinlich gehen die Talliner mit ihren Sehenswürdigkeiten pragmatisch um, weil sie so viele haben. Die Kirche des Katharinenklosters etwa, rund 700 Jahre zählend und die älteste der Stadt. Grabplatten stehen an der Kalksteinwand, schlichte Fenster darüber, ein paar Holzbänke im sonst leeren Raum. Die benachbarte Schule benutzt sie als Aula und zur internationalen Jugendkunsttriennale spielt sie Ausstellungsraum. Der mittelalterliche Kern der Stadt am finnischen Meerbusen, natürlich Weltkulturerbe, überstand Kriege und Besatzungen. Am besten lässt er sich am Rathausmarkt bestaunen, einem großzügigen Geviert aus Kaufmannshäusern in Weiß und Pastell. Vor den Lokalen schleppen Kellner in historischen Kostümen Bierkrüge und Teller mit Bärenfleisch zu den Außentischen. Eine Fahrradrikscha bahnt sich den Weg. Marketender bieten altertümliche Waffen, Holzuntersetzer und Filzhüte feil. Hinter der Theke des Three Dragons Pub schöpft die dralle Wirtin im Leinenkleid Hausbier aus Fässern. Flötenklänge quellen aus den Boxen, Kerzen flackern im Halbdunkel. Ein Ort wie Bratensoßenduft. Die Wirtin bewältigt den Andrang kaum. Über 1,5 Millionen Besucher kommen jährlich aus dem nahen Finnland, aus Russland, Westeuropa, Amerika. Gruppen staunen sich vor der mehr als 600 Jahre alten Ratsapotheke, bewundern die mit Schnitzereien verzierte Holztür, meisterliche Handwerkskunst. Andere genießen die Sonne und gewaltige Tortenstücke im Sinilind, einem ehemaligen Kino, die Straße weiter runter. Oben auf dem Domberg lassen sich trotz Hochsaison keine Kreuzfahrttouristen sehen. Der Blick fällt auf die Stadtmauer, auf rote Schindeldächer und Kirchtürme, auf die Hochhäuser der Neustadt im Nordosten und die Ostsee, keine 2 Kilometer entfernt. Nur wenige Minuten Fußweg sind es bis zur Küste, ins angesagte Kalamaja-Viertel, den Tummelplatz der Künstler- und Kreativszene. Doch wie ein Riegel schieben sich Relikte der Vergangenheit zwischen Stadt und Meer. Zu Rechten das vor sich hin rottende Veranstaltungszentrum Linnehall im Betonschick der Sowjetära. Zur Linken Brachland, auf dem Angler ihre Ruten ins Wasser halten. Dahinter die Seefestung Paterei aus dem 19. Jahrhundert, die bis in postkommunistische Zeit als Gefängnis diente. Inzwischen haben sich ein paar Künstler einquartiert. Hier beginnt der 2011 angelegte Kulturkilometer, eine einfache Promenade, die an Industriebaracken vorbeiführt, an Wohnkomplexen und einem alten Friedhof, der heute ein Park ist. Lange war der Küstenstreifen militärisches Sperrgebiet. Nun erobern Flaneure, Radfahrer und Hundehalter den Platz am Meer zurück. Im 13. Jahrhundert war Kalamaja Heimat der Fischer. Heute ist es berühmt für seine pastellfarbenen Holzgiebelhäuser, rund 500 an der Zahl, oft mehr als 100 Jahre alt, in denen einst die Fabrikarbeiter wohnten. Noch vor 10 Jahren traute sich keiner ins Viertel, dem seine Sicherheit lieb war. Doch mit der Unabhängigkeit, dem freien Meerzugang und den günstigen Mieten kamen die Kreativen, gefolgt von Restaurants und Bars. Direkt über dem Café Klaus arbeitet die Modedesignerin Red aus. Die 40-Jährige beugt sich über einen langen Tisch. Eben ist ihre neue Kollektion eingetroffen. Hosen, T-Shirts und Kleider, deren Nähte sie prüfend auseinanderzieht. An den Wänden des wohnzimmergroßen Gemeinschaftsateliers reihen sich Regale mit Stoffmustern und Ordnern. In der Ecke hämmert ein Schuhmacher Sohlen fest. Ein durchgesessenes, curryfarbenes Sofa steht am Fenster. Die Sonne strahlt auf tanzende Staubflöckchen. Red aus trägt einen ihrer Klassiker, ein Jeanskleid in A-Linie, und wirkt noch etwas verschlafen. Das mag an ihren 2 kleinen Kindern liegen oder an der estnischen Zurückhaltung. Nach der Unabhängigkeit ging ich wie viele Esten mit nichts an den Start, erzählt sie. Strukturen, Sicherheiten und Geld gab es nicht, stattdessen ungeahnte Möglichkeiten. Für einen Dokumentarfilm reiste sie nach Bangladesch, zu Beximco, einer der weltgrößten Textilfirmen. 30.000 Angestellte nähen dort für H&M, Zara oder Calvin Klein. Sie sah Berge von Stoffresten, Verschnittmengen aus chemisch ausgerüsteten Textilien und kam als Erste auf die Idee, daraus Kleider zu nähen. Heute meldet Beximco die Restmenge nach Tallinn, rät aus, entwirft ihre Patchwork-Kollektionen, die Beximco für sie produziert. Mehr als 80% Strom, Wasser und CO2 kann sie so sparen. Wie viel genau, steht bei jedem Kollektionsteil auf dem Etikett. Die Medien waren begeistert, aber meine Kleidung hat keiner gekauft, erinnert sie sich. 2013 zeichnete das estnische Umweltministerium ihre Upmade-Firma als umweltfreundlichstes Unternehmen aus. Endlich kamen auch die Kunden. Heute stattet sie Bühnen und Filmproduktionen aus. Letzten Sommer orderte das alle 5 Jahre stattfindende Estonian Dance Festival 23.000 T-Shirts, ihre erste Massenproduktion. Lange war die estnische Kultur eine bedrohte Art. Immer wieder beherrschten fremde Mächte das kleine Land an der Ostsee. Seit dem Mittelalter Dänemark, der Deutsche Orden und die Schweden, ab 1721 die Russen. Kurz währte die Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg, bis wieder Russen, Deutsche und erneut Russen Estland an sich rissen. Erster Zerfall der Sowjetunion brachte 1991 Freiheit und Selbstbestimmung. Estland wusste sie zu nutzen. Estnisch wurde zur alleinigen Amtssprache, obwohl durch sowjetische Zuwanderungspolitik 1/3 der Bevölkerung keine Esten waren. Nur wer Estnisch spricht, bekommt seither einen Pass. Am Rand der Altstadt, gegenüber der Stadtmauer, öffnet Anatoli Ljutjuk das schwere Holztor. Seine bodenlange Leinenkutte raschelt bei jedem Schritt. Oder ist es ein grauer Rauschebart? Kommen Sie nur, bittet er freundlich herein und lotst mich durch den verschachtelten Gebäudekomplex aus dem 14. Jahrhundert, Kulturzentrum der ukrainischen Gemeinde. Ich folge ihm durch niedrige Räume, über schmale Stiegen, in ein Atelier, auf dessen Holztisch handgemachte Postkarten aus Büttenpapier liegen. Er zeigt mir die Druckerei. Wir durchqueren den Innenhof in dem Hühnerscharren und stehen wieder am Eingang, wo sich die Tür zur kleinen griechisch-katholischen Kirche öffnet. Etwa 14.000 Ukrainer leben in Tallinn. Anatoli, Künstler von Beruf, betreibt dieses Zentrum. Zu Sowjetzeiten trafen sich viele Gläubige zu verbotenen Gottesdiensten in seinem Keller. Heute organisiert er die Sonntagsschule, Unterricht in Ukrainisch und Katholizismus für bis zu 200 Kinder. Anatoli bastelt mit ihnen und stellt mit selbstgebautem Holzspielzeug Bibelgeschichten nach. Mir erteilt er in der Kirche eine spielerische Lektion in Lebensführung, steigt dazu auf ein Podest, seine Arme fliegen durch die Luft wie seine Worte. 2 Holzpferde lässt er aufeinander zutraben und wenn er eins am Schweif zieht, senkt es den Kopf. So funktionieren Ehen, ruft er. Der Mann muss sich bei der Frau entschuldigen. Immer. Dann läuft das Leben leichter. Seit der mit der Unabhängigkeit Estlands 1991 eingeführten Religionsfreiheit läuft auch im Leben des 67-Jährigen einiges leichter. Früher wurden wir von den Esten mit den Russen in einen Topf geworfen. Wir waren die Besatzer. Seit der Krim-Krise sehen sie die Gemeinsamkeiten. Auch wir haben Angst vor einem dominanten Nachbarland. Auch wir, Immigranten hier, versuchen unsere Kultur zu bewahren. Anatoli überreicht mir einen von ihm zusammengestellten Lyrikband mit Pflanzen- und Tierzeichnungen. Poesie der bedrohten Arten steht darauf. Mittlerweile wirft die russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale hoch über der Unterstadt lange Schatten. Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, sollte die prächtige Kirche mit den 5 Zwiebeltürmen die Russifizierung Estlands bezeugen. Heute ist sie religiöse Heimat der russischen Bevölkerung. Alte Frauen mit Kopftuch knien vor Altaren, versunken in Andacht, unbeeindruckt von fotografierenden Touristen. Gut 30% der Tallinner sind zwar Russen, aber sie bleiben als nicht besonders geschätzte Minderheit unter sich. Viele leben in Lasname, der Plattenbausiedlung im Osten der Stadt, und arbeiten in Fabriken. Da sie in der Sowjetzeit kein Estnisch brauchten, haben vor allem die Älteren es nie gelernt. Das macht die Integration nicht einfacher. Heute ist Estnisch Pflichtfach für russische Schüler, sagt eine Frau, die an einem Kirchenstand kleine Ikonostasen aus Plastik verkauft. Die nächste Generation wird es leichter haben. Seit die Designerin Red Aus 2002 als eine der ersten ihr Unternehmen aufbaute, hat sich das kleine Tallinn mit gut 400.000 Einwohnern als Start-up-Mekka positioniert. Prozentual gibt es mittlerweile etwa doppelt so viele Firmengründungen wie in Berlin. Günstige Mieten, Gemeinschaftsbüros, in denen sich Jungunternehmer austauschen und estnische Erfolgsgeschichten wie die Telefoniesoftware Skype oder der Online-Geldtransfer-Service TransferWise verstärken den Sog. Die Regierung fördert die offene Wirtschaftskultur. Firmen können online eingetragen werden, eine Viertelstunde dauert das. Viele Unternehmer, Theaterproduzenten, Bands, Gastronomen und Designer zogen in den Kreativcampus Lomelinac an der Teleskivi-Straße, nicht weit von Red Aus Atelier entfernt. Kräne ragen wie Industrieschilf in den Himmel, Planiermaschinen ebnen donnernd die sandigen Wege. Bis 2016 soll auf dem ehemaligen Fabriksareal der größte Kulturpark Tallinns entstehen. In Kalamaya ist vieles noch im Werden. Entscheidungen für Bauprojekte fallen heute langsamer als in den ersten Jahren der Jungen Republik. Doch wenn, dann entsteht Großartiges, wie das 2012 eröffnete Museum Lenussadam Seaplane Harbor in den früheren Wasserflugzeughangars an der Promenade. In der Halle wabert ein diffuses Blau. Das Licht variiert wie unter Wasser, Geräusche hallen wie Wellengang. An der Hallenrückseite öffnen sich Stahllamellen, geben den Blick frei auf die Ostsee. Auf einer der schwingenden Holzbrücken stützt sich der Erbauer dieser Wunderwelt, Andrus Körresa, auf die Reling und schaut hinab auf U-Boote und Wasserflugzeuge. Wie viele Esten wirkt der einflussreichste Architekt des Landes eher skandinavisch, mit kurzem blondem Haar und freundlicher Miene. Nur das weiße Brooks Brothers Hemd und der teure Leinenanzug verraten seinen Erfolg. Viele Preise hat sein Architekturbüro Coco für die ikonischen, lichtdurchfluteten Bauten gesammelt. Im Jahr 2000 entwarf er für die Expo in Hannover den estnischen Pavillon mit dutzenden Fichten auf dem Dach. Im Rotermann-Quartier, auch einem Sowjetfabriksareal, platzierte er 3 4-stöckige Glasquader auf einem Sandsteingebäude. Auf sein eigenes Bürohaus, den Heißwasserspeicher einer Papierfabrik von 1926, setzten seine Mitarbeiter einen gigantischen Glasbau, fast schon ein Wahrzeichen auf dem Weg vom Flughafen zur Stadt. Erfüllt es ihn mit Stolz, dass seine Entwürfe Tallinn maßgeblich prägen? Nun, sagt der 40-Jährige zögernd, wenn, dann dieses Museum. Nicht nur, weil bereits im ersten Jahr 300.000 Besucher kamen und sich ihre Zahl seitdem jährlich verdoppelt. Oder weil er den spektakulären Bau in Zeiten der Finanzkrise für nur 15 Millionen Euro errichten konnte, wo doch die Hamburger Elbphilharmonie mittlerweile beim 50-fachen liege. Mit Freude erfüllt Andrus Körresa vor allem eines, dass er den Tallinnern das Meer zurückgegeben hat.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.